Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mit Christopher Ricke. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist nicht besonders wahrscheinlich, dass wir in 3 Monaten wirklich alle schon gut geimpft und Corona-immun sind. In 3 Monaten ist aber schon 3. Advent, dann ist kurz vor Weihnachten. Das ist einmal dramatisch für all die, die ihr Geld mit Glühwein auf Weihnachtsmärkten verdienen und möglicherweise nicht so richtig Umsatz machen. Aber es hat natürlich auch eine Bedeutung für die Kirchen. Volle Weihnachtsgottesdienste kann ich mir momentan noch nicht so richtig vorstellen. Aber ich spreche jetzt mit Heinrich Bedford Strohm, den Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Bedford Strohm, fangen wir doch mal ganz bei Ihnen persönlich an. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie als Theologe, als Pfarrer die Weihnachtsfeiertage gestalten werden?
Ja, ich habe natürlich bestimmte Dinge vor, bestimmte Dinge, wo ich selbst Gottesdienste halte, etwa den Fernsehgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag. Der wird natürlich ein bisschen anders ablaufen als sonst, mit mehr Abstand, so ist jedenfalls zu erwarten. Und so wie wir das jetzt inzwischen ja auch schon fast gewohnt sind, dass man bestimmte Regeln einhalten muss. Aber Fernsehen ist natürlich eine Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen, die dann zu Hause auch eng zusammensitzen können, wenn sie ein Haushalt sind, die also wirklich auch diese Erfahrung, die sie sonst machen, auch dieses Weihnachten machen können. Aber wir werden Formate haben, die draußen stattfinden und dann eben auch bestimmte Möglichkeiten haben, die weniger riskant sind, als wenn man sich eng auf engem Raum innen versammelt. Und ich habe am Heiligabend immer einen Besuch in einer sozialen Einrichtung, entweder bei einer Pflegeeinrichtung oder bei einer Flüchtlingseinrichtung. Manchmal bin ich in der Strafanstalt, predige da. Das sind Dinge, die werde ich auch dieses Weihnachten machen. Nur eben so, dass niemand einem Risiko ausgesetzt ist.
Weihnachten ist ja der Zeitpunkt, wo tatsächlich viele Menschen in die Kirche gehen. Das ist ja eigentlich schön, aber es ist jetzt so schwierig. Corona-Abstand in der Kirche könnte ja auch heißen, man macht Gottesdienste mit Voranmeldung und die dafür im Stundentakt. Kann sowas sinnvoll sein?
Ja, ich glaube, so wird es nicht laufen. Also was klar ist, ist, dass dieses Weihnachten in mancher Hinsicht auch, was den geistlichen Gehalt betrifft, ein besonderes Weihnachten sein wird. Denn die Menschen stehen ja jetzt vor Grenzerfahrungen. Sie merken, das Leben ist nicht kontrollierbar. Die Verletzlichkeit des menschlichen Daseins ist wie selten zuvor für alle Menschen spürbar. Und gerade da spricht die Weihnachtsbotschaft hinein. Gerade da spricht hinein das, was der Engel den Hirten sagt, fürchtet euch nicht. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Weihnachtsbotschaft. Und das wird, da bin ich ganz zuversichtlich, gerade dieses Jahr viele Menschen erreichen. Man spricht nicht zu Unrecht von Weihnachten als dem Fest der Liebe. Die Liebe spielt eine zentrale Rolle und die brauchen wir jetzt in der Gemeinschaft miteinander. Also dieser innere Aspekt, der wird wichtig sein. Und das andere, daran arbeiten jetzt viele schon, die sind schon mitten in den Vorbereitungen, dass man Weihnachtsfeiern und Gottesdienste so gestaltet, dass Menschen eben keinem Risiko ausgesetzt sind. Etwa draußen. Wir wollen auf die Marktplätze, wir wollen auf die großen Plätze, mitten in die Städte und Dörfer hinein. Man kann auch Weihnachten auf dem Feld machen, eine Waldweihnacht, vielleicht sogar mit Ochs und Esel. Da gibt es viele Möglichkeiten, das zu berücksichtigen, was eben jetzt geht und das nicht zu machen, was nicht geht. Ich bin überzeugt davon, dass wir das wieder erleben werden, was wir Ostern erlebt haben. Ganz viele neue kreative Formate, die die Gemeinden vor Ort sich einfallen lassen, sodass nicht ein Pfarrer, eine Pfarrerin 10 Gottesdienste hintereinander halten muss, wo er vielleicht beim 5. schon fast umfällt.
Also die Begeisterung über die Ostererfahrung, die kann ich jetzt tatsächlich nicht teilen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Kirchen Ostern nicht das allerbeste Bild abgegeben haben, dass viele hilflos agiert haben. Das ist überhaupt kein Vorwurf, sondern das war ja der Corona-Schock ganz am Anfang. Da gab es die geschlossenen Kirchen, da gab es die verriegelten Türen. Wir sind zu wegen Corona. Da hat man schon draus gelernt, oder?
Da sind die Erfahrungen offensichtlich tatsächlich sehr unterschiedlich. Sie haben offensichtlich schlechte Erfahrungen gemacht. Die Kirchen waren in den meisten Ländern Deutschlands überhaupt nicht zu. Ich bin bayerischer Landesbischof, ich habe natürlich Bayern jetzt auch speziell vor Augen, da waren die Kirchen alle offen. Gerade da waren die Kirchen offen, da sind die Leute reingegangen, haben beten können. Ich weiß aber auch, dass es die Bestimmungen da auch in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich waren. Da sind wir als Kirchen natürlich auch machtlos, wenn es da unterschiedliche Regelungen gibt, an die wir uns eben auch halten müssen. Aber wir haben an Ostern noch nie so viele Menschen in den letzten Jahren erreicht mit unseren Gottesdiensten wie genau dieses Jahr. 10 Millionen Menschen waren es, die wir mit unseren Gottesdiensten erreicht haben. Die Einschaltquoten in den den Fernsehgottesdiensten sind in die Höhe geschnellt. Ganz viele neue digitale Formate sind neu gefunden worden und von den Gemeinden ganz blitzschnell umgesetzt worden. Also die Menschen haben sicher unterschiedliche Erfahrungen gemacht, manche wie Sie, aber ich weiß auch von vielen, die sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich könnte Ihnen jetzt, wenn wir mehr Zeit hätten, lange erzählen über die vielen unterschiedlichen Beispiele, wo das gelungen ist.
Es gibt ja noch ein Weihnachtsthema, das auch was mit Corona zu tun hat, aber weniger mit der Ankunft des Herrn. Das sind die Weihnachtsmärkte. Wenn überhaupt, gibt es sie mit Hygieneregeln. Einbahnstraßen wird es geben, zwischen den Marktständen deutlich weniger Glühwein. Ihr katholischer Kollege, der Kölner Kardinal Wölki, sieht da ja schon eine große Chance für die Kirchen, die ursprüngliche Weihnachtsbotschaft wieder zu platzieren. Also dank Corona jenseits des Konsums. Wie ist das da bei Ihnen?
Also erstmal würde ich die Weihnachtsmärkte nicht schlecht machen. Das ist auch eine ganz wunderbare Erfahrung, dass man die Gemeinschaft auch beim Glühwein, bei dem Duft von Lebkuchen oder was immer sonst das an Weihnachten ist, dass man diese Erfahrung der Gemeinschaft macht, das gehört auch zu Weihnachten. Aber es ist richtig, es kann dieser kommerzielle Aspekt von Weihnachten, der kann schon auch in den Weg geraten und das andere verdrängen. Das darf nicht sein. Und da kann es in der Tat sein, dass dieses Jahr, wenn dieser kommerzielle Aspekt eine geringere Rolle spielt, schlicht weil die Möglichkeiten dazu nicht so da sind, dass dann diese Grundbotschaft von Weihnachten stärker ins Zentrum rückt, nicht zugedeckt wird. Ich sage nochmal, auch weil es innerlich bei den Menschen so aussieht, dass sie diese Botschaft brauchen. Deswegen würde ich das nicht gegen die Weihnachtsmärkte stellen. Auch die Lichter an den Tannenbäumen in den Weihnachtsmärkten oder auf den Plätzen, die erinnern uns ja an den Kern von Weihnachten. Wenn wir da sinnlich bestimmte Gefühle mit verbinden, dann soll man das nicht abtun, sondern dann führt uns das genau hin auf den Kern von Weihnachten. Und das zu unterstützen, immer wieder den Inhalt von Weihnachten, dass Gott Mensch wird, dass ein Zeichen der Hoffnung dadurch gesetzt ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist und die Liebe, die radikale Liebe ausgestrahlt hat und diese Liebe nie mehr kleingekriegt werden kann. Am Ende des Lebens siegt, auch an Ostern ist das, was wir feiern. Das ist die Botschaft, auch an Weihnachten. Und die wieder neu im Zentrum zu sehen, dafür wird es an diesem Weihnachtsfest vielleicht ganz besonderen Grund geben.
Und da gibt es ja dann auch die neuen Wege, die digitalen Wege, Rundfunkgottesdienste, Fernsehgottesdienste, Podcasts, Online-Gemeinschaften. Es gibt geistliche Statements, aber das Risiko bleibt natürlich groß, das Gemeinschaftserlebnis, gemeinsam zu glauben, das gerät mehr und mehr ins Hintertreffen. Schleppen wir uns da so mit digitalen Krücken durch die Zeit?
Also es ist richtig, dass, so geht es mir jedenfalls auch, dass das Digitale nie die physische Gemeinschaft ersetzen kann. Und natürlich sehnt man sich danach, sich umarmen zu können, sich nahe zu kommen, physisch nahe zu kommen. Und insofern ist es nachvollziehbar, dass manches Mal dann das Gefühl aufkommt, es ist nicht so wie sonst. Aber wir haben es erlebt, es gibt wirklich viele Berichte davon. Ich habe selbst auch erlebt, dass man Neues entdeckt und dann sagt, das haben wir so noch nie gemacht. Ich nenne mal ein Beispiel, ein Zoom-Gottesdienst. Also ein Gottesdienst, wo du nicht nur in eine Richtung Livestream zuschaust, wie einer da predigt oder Liturgie macht, sondern wo alle zusammen sich in den Gesichtern sehen können, weil die auf dem Bildschirm sichtbar sind. Und wo während der Predigt oder während dem gesprochenen Gebet parallel die Menschen beten in dem Chat. Aspekt des Bildschirms, das habe ich erlebt. Das hat mich sehr berührt, dass Menschen mitmachen, dabei sind beim Gottesdienst. Das war eine Erfahrung, wo ich mir hinterher gesagt habe, das hast du so vorher noch nicht erlebt. Das hat mich erfüllt. Ich hoffe auf viele solche Erfahrungen, auch an Weihnachten. Niemand hat sich das ausgesucht. Jetzt lasst uns die Kraft von Weihnachten auch unter diesen Bedingungen so weit wie möglich, wie wir es immer tun können, auch ausstrahlen.
Heinrich Bedford Strom, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Vielen Dank, Herr Bedford Strom. Religion ist Kultur und gerade evangelische Kirchen haben sich ja schon lange für die Kultur weit geöffnet. Da gibt es Kulturgottesdienste, die auf ein Theaterstück zurückgehen oder auf einem Gemälde aufbauen oder auf einem Film und von dort her den Gottesbezug konstruieren. Das gibt's aber wegen Corona muss man auch hier neu nachdenken. Neue Wege finden. Die Leute können schließlich nicht in Massen in die Kirchen strömen. Solche Wege gibt es, zum Beispiel Buch und CD. Simon Schomecker berichtet.
Berthold Becker ist evangelischer Pfarrer in Bielefeld. Die Süsterkirche in der Innenstadt dient ihm nicht nur als Ort der Verkündigung. Regelmäßig ist der Sakralbau für den studierten Jazzpianisten auch Konzertbühne. Gemeinsam mit seiner Band begleitet Becker die Reihe Kirche trifft Kino. Seit 2011 gibt es dieses Gottesdienstkonzept, bei dem allerdings keine Filmszenen gezeigt werden. Berthold Becker hat es mit seinem Amtsvorgänger und Freund Uwe Moggert-Seils entwickelt. Der erklärt:
Die Verbindung zu schaffen zwischen biblischen Texten einerseits und einem Film andererseits, das würde sehr stark durch die Macht auch der Bilder zulasten der Inhalte gehen, die im Kopf passieren, wenn wir Bilder zeigen würden.
Die Kinogottesdienste setzen daher auf Wort und Musik. Die Idee geht auf. Alle Gottesdienste waren bisher gut besucht. In deren Mittelpunkt stehen in erster Linie aktuelle Streifen.
Viele Filme haben ja den Anspruch, gesellschaftliche Ereignisse, Tendenzen, Themen aufzugreifen und das in Verbindung zu setzen. Aktuellen Kinofilm mit aktuellen Predigtgeschehen und Gottesdienstgeschehen. Das ist so der Anspruch.
So drehte sich der Kinogottesdienst am 9. August 2020 um den Film Marie Curie – Elemente des Lebens. Überschrieben war die Predigt mit dem Zitat »Frau, dein Glaube ist groß« aus dem Matthäusevangelium. Berthold Becker erläutert den Zusammenhang.
Da geht es um eine kanaanäische Frau, eine ausländische Frau, die Jesus trifft und darauf beharrt, dass ihre Tochter gesund werden soll. Und Jesus ignoriert diese Frau. Und am Ende setzt sich die Frau mit ihren Interessen durch und Jesus geht als völlig veränderter Mensch aus dieser Begegnung mit der Frau heraus.
Hier sah Berthold Becker eine Parallele zum Wirken der Physikerin und Chemikerin Marie Curie. In seiner Predigt schlug er zudem eine Brücke in die Gegenwart.
Frau, dein Glaube ist groß. Marie Curie hat sich zeitlebens für Förderung von Frauen und ausländischen Studierenden in all ihren Arbeitsbereichen eingesetzt. Sie war der Ansicht, dass Frauen im Prinzip genauso schlau sind wie Männer.
Außerdem war der 9. August 2020 der 75. Jahrestag des Atombombenangriffs auf Nagasaki. Marie Curie hatte immer auch vor dem Missbrauch der Erkenntnisse über Chemie und Physik gewarnt. Bei der musikalischen Gestaltung ihrer Filmgottesdienste spielen Berthold Becker und seine Band nicht bloß die jeweiligen Soundtracks nach. Auszüge daraus können dennoch vorkommen, ergänzt durch andere geeignete Stücke oder auch Orgelimprovisationen.
Der erste Film, mit dem wir begonnen haben, war Midnight in Paris von Woody Allen. Und der steigt ins Paris der 20er Jahre und da spielt Cole Porter, ein Jazzmusiker, eine große Rolle. Also haben wir in dem Gottesdienst Musik von Cole Porter gespielt.
Solch eindeutige Musikbezüge gab es bei Marie Curie nicht. Trotzdem haben Berthold Becker und Uwe Moggert-Seils passende Stücke gefunden. Johann Sebastian Bachs Kunst der Fuge etwa. Bach hat mit dieser Komposition gezeigt, dass sich eine Fuge ungeahnt vielfältig variieren lässt. Marie Curie war es wichtig, stets neue Möglichkeiten in der Forschung wie auch im gesellschaftlichen Leben auszuloten. Die Corona-Krise zwang auch die Bielefelder Süsterkirchengemeinde über Alternativen zum Präsenzgottesdienst nachzudenken. Vor allem bei Kirche trifft Kino, da an diesen Veranstaltungen immer viele Leute beteiligt sind. Herausgekommen ist ein gleichnamiges Buch, das 12 Predigten aus den letzten 10 Jahren enthält. Außerdem liegt dem Buch eine CD mit der Musik aus den jeweiligen Gottesdiensten bei. 3 Euro pro verkauftem Exemplar gehen an 2 Programmkinos in Bielefeld.
Wir kaufen Kinogutscheine von den 2 Lichtspielhäusern. Und diese Kinogutscheine gehen über die sozialen Netzwerke in Bielefeld an Menschen, die nicht in der Lage sind, einfach zu uns Kino zu gehen, weil sie von Hartz IV leben.
Im Buch sind Predigttexte, Bibelzitate und Musiktitel durch verschiedene Schrifttypen voneinander abgesetzt, wodurch der Ablauf der Gottesdienste nachvollziehbar wird. Wer ein Smartphone zur Hand hat, kann die Musik auch per QR-Code online abrufen. Gottesdienste in einer vollen Kirche kann das Buch natürlich nicht ersetzen. Die Gemeinde hofft deshalb, ihr Gotteshaus bald wieder ohne Platzbegrenzung nutzen zu dürfen und dort auch regelmäßig Kopfkino zum Nachdenken veranstalten zu können.
Kirche trifft Kino. Das Buch mit CD kostet 18 Euro. Wir kommen jetzt in einen religiösen Bereich, der vielen, und da schließe ich mich durchaus ein, eher ein bisschen anrüchig vorkommt: Fernsehprediger in den USA. Die behaupten dann, Wunder zu vollbringen, Corona besiegen zu können. Sie unterstützen Donald Trump und vor allen Dingen machen sie ganz schön Geld und teilweise richtig viel Geld. Art Peltner aus Amerika beginnt mit einem, der schon vor 50 Jahren Gott und Gewinn ganz gut zusammengebracht hat.
And it's still pouring in. Here's 360 pledges for a year. We're opening the Gideon board. Here's 2400, 540, 120, 1200.
Dr. Gene Scott gehörte zu den legendären Televangelists in den USA. Von den 1970 bis Ende der 1990er Jahre gingen Nacht für Nacht seine religiösen Sendungen über den Äther. Bekannt wurde er durch seinen exzentrischen Stil. Er beschrieb Wandtafeln mit biblischen Texten, setzte sich aber auch schon mal stillschweigend und Zigarre rauchend vor die Kamera, bis seine Fernsehgemeinde 1000 weitere Dollar gespendet hatte.
Not one more word tonight, till that 1000 comes in.
Churches that are, like even today because of COVID-19, everybody's got their service online now, right? Their worship service on Sunday comes online.
Jede Kirche, gerade wegen Covid-19, hat heute ihren Sonntagsgottesdienst online.
Lee Ann Flasher ist Vizepräsidentin des American Baptist Seminary of the West, einem Priesterseminar in Berkeley.
So I wouldn't say that every service that's online is equal to televangelism, but the televangelist is a unique entity.
Ich würde nicht sagen, dass jeder Gottesdienst online den Fernsehpredigern gleichzusetzen ist. Diese Televangelists sind etwas Eigenes. Das ist ihre Kirche, ihr Amt. Viele, die meisten sogar, haben keine Gemeinde, keine Kirche an einem Ort. Sie machen nur Fernsehen.
Congregations and churches that are like in a physical location. Everything they're doing is the TV. Event.
I will send you the miracle spring water. I'll send you the instructions. I'll tell you how to use it to see total victory in every area of your life.
Derzeit wird im amerikanischen Fernsehen öfters das Wunderwasser von Peter Popoff beworben. Popoff wurde 1946 in Ost-Berlin geboren und war schon in den 80er Jahren durch seine Wunderheilungen im Fernsehen berühmt berüchtigt.
Peter Popoff, he just keeps coming back.
Peter Popoff, er kommt immer wieder.
Meint Pete Evans von der christlichen Organisation Trinity Foundation mit Sitz in Dallas, Texas, die seit vielen Jahren das Treiben der Televangelists sehr genau beobachtet. Die Ergebnisse ihrer Ermittlungen geben sie an den US-Kongress genauso weiter wie an die Medien. Doch selbst wenn es mehr als offensichtlich ist, dass diese Fernsehpriester nur die Gutgläubigkeit von notleidenden, kranken und nach einem Sinn suchenden Menschen ausnutzen, konnte ihren Aktivitäten bislang kein Riegel vorgeschoben werden. Viele von ihnen fliegen weiterhin von Gläubigen finanzierten Jets durch die Weltgeschichte.
A Louisiana televangelist is asking his followers for donations to buy a $54 million private jet.
Genaue Zahlen gibt es nicht, doch Pete Evans von der Trinity Foundation schätzt, dass die Fernsehprediger zwischen 6 und 9 Milliarden Dollar im Jahr umsetzen. Es sei wie Darwinismus unter den Predigern. Der größte Gauner setze sich am Ende durch.
Generally, all the televangelists that come on Christian television.
Grundsätzlich müssen alle Televangelists für ihre Sendezeit auf christlichen Sendern bezahlen. In der Primetime liegt das bei ungefähr $10,000 pro halbe Stunde. $20,000 also jede Stunde für das Network und das Woche für Woche. Die Fernsehprediger, die überleben und erfolgreich sind, sind die, die das meiste Geld aus den Leuten herausbekommen. Denn damit wird auch die Sendezeit bezahlt, neben den Jets und den Bentleys, den Aston Martins, den Luxuswagen und so weiter.
In addition to the Jets, the Mansions, Bentleys and the Aston Martin luxury cars, etc.
Und Lee and Flasher ergänzt,
they're not there to do that saving souls per se. They understand saving souls in a different way. right? Some people understand it simply as pray the prayer, send me money.
Sie sind nicht dazu da, Seelen zu retten. Sie verstehen das Seelenretten vielmehr ganz anders. Einige ebenso. Bete das Gebet, schickt mir das Geld.
Doch es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Macht. An dieser Stelle sieht Pete Evans einen gefährlichen Schulterschluss.
It's a marriage made in hell, basically.
Es ist eine unheilige Allianz zwischen der christlichen Rechten und der Rechtsaußenpolitik, genauer gesagt der Republikanischen Partei. Viele dieser Televangelists unterstützen die Theorie oder besser These, dass Präsident Trump der König Kyros der Große unserer Zeit sei. Kyros war der König, der mithalf, Jerusalem wieder aufzubauen. Also, dass Trump von Gott gesandt wurde, um die ungeborenen Kinder zu schützen vor einer gottlosen Masse, die Amerika nur ausplündern will.
The unborn children to help protect America from godless heathen that are trying to kill and plunder America, etc.
So right now, let every demonic network that has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump, let it be broken, let it be torn down in the name of Jesus.
Eine, die sich ganz deutlich zu Donald Trump bekennt, ist Paula White, die von Präsident Donald Trump zur offiziellen Beraterin in Glaubensfragen berufen wurde. Schon vor dessen Präsidentschaft hatte sie sich mit Geldern ihrer Gläubigen ein Luxus-Apartment im Trump Tower in New York gekauft.
Get on your feet. And just shout it. My Father.
My Father.
My Father.
The Almighty God.
The Almighty God.
In den Auftritten der Televangelists, der Fernsehprediger, geht es um Wunder, um eine Stütze im Alltag, um die Auslegung von Gottes Wort, dem Allmächtigen, dem sich viele US-Amerikaner gerade in der aktuellen Krise zuwenden. Im Fall des 83-jährigen Kenneth Copeland, der ein geschätztes Vermögen von rund einer halben Milliarde Dollar erpredigt haben soll, nimmt diese Form der Krisenbewältigung die vielleicht bemerkenswerteste Form an.
Kenneth Copeland comes on the air with
Kenneth Copeland stand im April vor der Kamera. Neben ihm Marcus und Johnny Lamb vom Daystar Television Network. Er sprach stundenlang zu den Zuschauern und er sagte, wir beten zu Gott und meinte, Gott werde das Virus verschwinden lassen, ganz schnell. Gott werde eine Hitzewelle schicken, die das Virus verbrennen lassen wird. Einfach weg. Und dann zeigte er, wie Gott die Hitzewelle und das Virus einfach fortbläst.
It is insane.
Heat!
Heat!
Burn this thing!
Burn this thing!
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Satan, you bow your knee.
Die Televangelists sind ein fester Bestandteil der amerikanischen Fernsehlandschaft. Big Business, unterhaltsam, aber eben auch unkontrolliert und für manchen Zuschauer gefährlich.
COVID-19.
COVID-19.
A blow. The wind of God.
The wind of God.
On you.
On you.
You are destroyed forever.
You are destroyed forever.
And you will never be back.
And you'll never be back.
Thank you, our God.
Thank you, our God.
Let it happen.
Let it happen.
Cause it to happen.
Cause it to happen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Jetzt mit einer Geschichte aus dem Kalten Krieg, die aber bis heute noch wirkt. Wir haben hier den persönlichen Referenten des evangelischen Bischofs in Berlin. Dann haben wir die Berliner Mauer, etwas kriminelle Energie, Fantasie, List und ein großes Herz. Günter Jeschonek über einen heute 94-Jährigen, der sich noch immer für die verfolgten Christen einsetzt. Natürlich nicht mehr in der DDR.
In der stilvollen Seniorenresidenz Kleinmachnow an der Stadtgrenze Berlins besuchte ich Reimer von Wedel. Sein Sohn Kaspar begleitet mich. Er engagiert sich für die Stiftung seines in Berlin geborenen Vaters. 1954 wurde Reimer von Wedel juristischer Mitarbeiter der Kirche und 1961 berief ihn der damalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Kurt Scharf, zu seinem persönlichen Referenten. Er wurde zu einem Grenzgänger zwischen West und Ost und ist bis heute einer der wichtigsten Zeitzeugen des Kalten Krieges.
Ja, also ich bin 94 Jahre alt und habe ein bisschen Theologie studiert und dann Jurist geworden, erst Kirchenbeamter und dann Anwalt und Notar. Mein wichtigster Partner als solcher war Wolfgang Vogel, sehr bekannter Anwalt. Und wir haben Ost-West-Verhandlungen geführt.
Wer hatte Reimer von Wedel beauftragt, sich zuerst für die Freilassung inhaftierter Christen und später für politische Gefangene und Ausreisewillige in der DDR einzusetzen?
Beauftragt? Der Bischof Scharf. Scharf hat mich in die DDR geschickt. Er war ja ausgewiesen.
Die SED ließ den kritischen Bischof Kurt Scharf nicht mehr nach Ost-Berlin einreisen, weil sie die Verbindung zwischen den Ost- und Westgemeinden der evangelischen Kirche trennen wollte.
Dazu habe ich mir auch einen falschen Ausweis aus Stuttgart besorgt.
Reimer von Wedel durfte als Westberliner nicht nach Ostberlin einreisen. Deshalb besorgte er sich über einen Stuttgarter Schulfreund einen gefälschten westdeutschen Pass, um zu Wolfgang Vogel nach Ostberlin zu gelangen.
Und bin durch die Grenze und habe den Vogel in seinem Büro besucht. Und damit hat alles angefangen. Ja. Und ich bin gleich mit ihm ins Gespräch gekommen. Wir waren am zweiten Tag, waren wir schon auf Du. Ja, ich hatte eine Liste von Inhaftierten, eine vorbereitete Liste von den dringlichsten Fällen. Christen, die sich irgendwie gegen den Staat und gegen die Polizei gewandt hatten, irgendwas gemacht hatten, ja, was dem MFS nicht gefiel, nicht?
Dem Ministerium für Staatssicherheit.
Sie waren ja inhaftiert worden und darum mussten sie befreit werden.
Sein spezielles Engagement für Christen wurde ab Ende 1964 erweitert.
Wir haben uns um alle Leute gekümmert, wer sich an uns gewandt hat. Dem haben wir versucht zu helfen. Ich war Kirchenbeamter, aber ich bin ausgestiegen, um freier Anwalt zu werden und besser arbeiten zu können. Ich war der einzige Anwalt aus West-Berlin, der auch in Ost-Berlin arbeiten konnte.
Der privilegierte DDR-Anwalt Wolfgang Vogel, der das ermöglichte, hatte ebenfalls besondere Beziehungen zur Kirche.
Vogel war Katholik und hatte Kontakt mit dem Caritasverband. Wenn sie in Not waren, wenn sie sich an uns wandten und wenn wir von ihnen hörten, da haben wir keinen Unterschied gemacht.
In seinem lesenswerten Büchlein Durch die Mauer als Anwalt für die Kirche berichtet Reimer von Wedel als unmittelbarer politischer Zeitzeuge über seine Tätigkeit bis zum Mauerfall, mehrere seiner komplizierten Fälle und die wichtigsten Mitstreiter in Ost und West. 2016 initiierte der Jurist die Gründung seiner Stiftung in Erinnerung an Bischof Kurt Scharf und anknüpfend an den Freikauf von etwa 35.000 politischen Häftlingen aus der DDR. Auch über seinen Tod hinaus will sich Reimer von Wedel für Christen einsetzen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Das Stiftungskapital kam vor allem aus einem Immobilienverkauf.
Ich hatte als Anwalt gut verdient. Das Grundstück brachte 1,8 Millionen und davon habe ich eben 1 Million für die Stiftung genommen.
Seine Tochter Juliane und Sohn Kaspar von Wedel sind aktive Mitglieder des Vereins Hilfe für inhaftierte Christen in Memoriam Kurt Scharf e.V. Sein Sohn, Schriftführer des Vereins, gibt über die aktuelle Arbeit Auskunft.
Mein Name ist Kaspar von Wedel und ich bin im Jahr 1949 geboren und bin jetzt pensionierter Lehrer. Wir haben das Hauptkapital angelegt und es wird geplant, aus den Zinsen diese Arbeit für verfolgte Christen zu betreiben. Wir haben aber im Augenblick einen Kontakt zu einer Christengemeinde in Karachi in Pakistan, ein Pastor John Joseph Masi. Und der setzt sich ein für verfolgte Christen, die also im Gefängnis sind, wegen Blasphemie angeklagt sind, was eben sehr schwierig ist, die zu verteidigen, wenn man da in Pakistan nicht als Verhafteter tätig wird, dann tut die Justiz gar nichts, dann bleibt man bis in alle Ewigkeit dort. Und dann ist ein Problem, dass die Anwälte, die sich in so einem Fall engagieren, dass sie wirklich unter hoher persönlicher Gefahr leben. Deshalb trauen sich da viele Anwälte nicht ran. Dr. John Joseph Masi ist ziemlich viel unterwegs international und der schreibt mir dann immer das Problem und dann sagt er, beten Sie für uns. Und dann weiß ich irgendwie schon Bescheid.
Und was kann die Öffentlichkeit für diese christliche Stiftung tun?
Darüber reden und dann zahlen, Spenden geben.
Das überkonfessionelle christliche Hilfswerk Open Doors ist seit 60 Jahren in rund 60 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. Derzeit sind mehr als 260 Millionen Christen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt, so die Einschätzung des Hilfswerks. In seinem jährlich veröffentlichten Weltverfolgungsindex steht Pakistan mit 4 Millionen Christen nach Nordkorea, Afghanistan, Somalia und Libyen an 5. Stelle. Der 8. November 2020 ist der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen.
Religionen bei Deutschlandfunk Kultur. Die Radiosendung immer sonntags zwischen 2 und 3. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche einen guten Tag.